SWR Kultur Gespräch. Am Mikrofon Silke Arning. Und dieses Mikrofon, das steht diesmal nicht in einem nüchternen Studio, sondern in einer privaten Wohnung in Essen, denn ich durfte mich bei der Autorin, Übersetzerin und Podcasterin Rasha Hayat einladen. Hallo, grüße Frau Hayat.
Hallo Frau Arning, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch total, dass ich kommen durfte, wie gesagt. Und wir sitzen hier bei Ihnen im Wohnzimmer in Essen, schauen raus auf den Stadtpark. Und man sagt immer, das Wohnen ist ein Ausdruck einer bestimmten Persönlichkeit. Da will man ja auch bestimmte Akzente setzen. Und wenn ich mich hier bei Ihnen so umgucke, sieht man schon, es gibt auch ganz oft so diese arabischen Fresken oder Mosaiken, diese Farben auch sind sehr präsent. Und hier auf der Fensterbank, da steht eine Band, würde ich sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Eine Kapelle. Was ist das für eine?
Das ist ein kleines Figurenarsenal. Das ist Kulthum, die große Diva in der Mitte, diese Dame, die Sie da sehen in dem grünen Kleid, und ihre Musiker, sechs Musiker, jeder an der Seite. Und Kulthum ist die größte arabische Sängerin aller Zeiten, wird ihr nachgesagt. Ägyptische Diva, die wirklich auch jeder kennt. Also die Lieder sind ganz präsent. Und dieses Figurenensemble habe ich mir, als wir das letzte Mal in Jeddah bei meiner Familie waren, letztes Jahr gekauft, in der Altstadt. Da habe ich das gesehen und gedacht, das ist fantastisch, das kaufe ich mir jetzt direkt zur Einweihung für meine neue Wohnung. Und jetzt steht sie da und guckt sich hier so an, was passiert.
Jeddah ist ihre zweite Heimat, Saudi-Arabien. Und das hat einfach damit zusammen, dass sie einen arabischen Vater haben und eine deutsche Mutter und sind dann in zwei Kulturen oder mit zwei Kulturen aufgewachsen, weil sie sind hier in Dortmund geboren, 1978, sind dann aber so die ersten 10 Jahre ihres Lebens dann in Saudi-Arabien groß geworden. Und das sind zwei Kulturen. Wie fühlt sich das für Sie an? Ist das ja eigentlich ein Geschenk?
Genau, also ich bin doppelt und nicht halb. Und aus meiner heutigen Perspektive, ich bin jetzt 46, jetzt würde ich sagen, ich finde es super. Ich liebe es, dass ich zu so vielen Dingen Zugang habe. Sprachen, Musiken, Referenzen, Mentalitäten, Küchen. Ich liebe Essen, also solche Dinge. Ich glaube auch, dass Menschen, die in mehreren Kulturen und mehreren Sprachen aufgewachsen sind, tendenziell besser in der Lage sind, Dinge grundsätzlich von verschiedenen Perspektiven her intuitiv zu beleuchten. Das weiß ich inzwischen alles, aber das war natürlich ein Prozess, dahin zu kommen, das auch alles zu lieben und lieben zu lernen und in sich aufzunehmen und eben jetzt auch so hier zu zelebrieren, jetzt hier in dieser Wohnung und so. Aber das war ein Weg dahin, sag ich mal.
Ja, es hörte sich auch gleich anfangs so an, als gab es da auch Schwierigkeiten offensichtlich. Was hat Ihnen da Probleme gemacht?
Naja, es ist so, also wir sind 1988 nach Deutschland zurückgekommen, hier ins Ruhrgebiet, wo meine Großeltern mütterlicherseits gelebt haben. Sie leben inzwischen nicht mehr, meine Mutter ist hier aufgewachsen. Wir sind dann mit der ganzen Familie hierhin. Und das will ich auch immer sehr betonen, auf tatsächlich dem Wunsch meines Vaters. Also es war nicht meine Mutter, die gesagt hat, ich kann hier nicht mehr wohnen, sondern es war tatsächlich mein Vater, der seine Ausbildung hier in Deutschland gemacht hat und hier lange gearbeitet hat und der dann selbst in Saudi-Arabien nicht mehr so richtig Fuß fassen konnte, der immer dann gemerkt hat oder gedacht hat oder gefühlt hat, er ist hier der Ausländer inzwischen.
In Saudi-Arabien?
In Saudi-Arabien, genau. Und also wo wir gelebt haben.
Was war sein Beruf oder was ist sein Beruf?
Arzt. Er war Chirurg. Und dann kamen natürlich auch so ein paar politische Verschiebungen im Land dazu, die auch dann dazu geführt haben, dass meine Eltern gesagt haben, so ja, wir wissen nicht so genau, wie es hier weitergeht, die Kinder werden älter, vielleicht ist es besser, irgendwie in Deutschland Fuß zu fassen. Und wenn man dann hier ankam, ich kam ja nun aus einer arabischen Schule, ich sprach zwar Deutsch, meine Eltern haben zu Hause Deutsch gesprochen. Ich war auf einem amerikanischen Kindergarten, also ich habe Englisch sehr früh gelernt und eben in der Schule dann Arabisch. Also bin ich mit drei Sprachen hierher gekommen, aber viele Kleinigkeiten waren mir immer sehr rätselhaft. Also das fing schon damit an, ich war auf einer Mädchenschule und ich bin dann hier natürlich in eine gemischte Schule gekommen. Und das war schon so, huch, was passiert hier? Dann hatten wir Schuluniformen, das war vollkommen normal und das gab es hier natürlich auch nicht, also hier jetzt in Deutschland. Und das waren so Kleinigkeiten, Irritationsmomente, die einfach so mir nicht leicht gefallen sind, sage ich mal. Und die Tatsache, dass ich eben sehr, also ich sprach halt oder spreche, sprach auch damals akzentfrei Deutsch. Man hat mir nicht angehört, dass ich was Ausländisches an mir habe, wenn man jetzt meinen Namen nicht gerade genannt hat. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, hier in Deutschland anzukommen, war so ein bisschen die arabische Identität abzugeben, weil es keiner gesehen hat und auch nicht gehört hat. So, weil ich war eigentlich schon so quasi richtig integriert, weil ich die Sprache ja gesprochen habe. Und das hat mir wahnsinnig Probleme bereitet. Also da jetzt nicht so den Anschluss zu finden, wie kann ich jetzt hier mit diesen Kindern Anschluss finden, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon reden die, wenn die von Fernsehsendungen, von Spielen, von was weiß ich, Freizeitmöglichkeiten sprechen. Und ich kann mit niemandem über das reden, was mich die letzten 10 Jahre irgendwie begleitet hat. Das war schwierig. Also Kulturschock würde man das heute nennen.
Das kann ich mir vorstellen, auch vor allen Dingen so 10 Jahre, die man dann in seiner Kindheit woanders verbracht hat, das dann abgeben zu nicht müssen, war ja nicht jetzt gefordert in dem Sinne, aber es war halt auch nicht mehr gefragt. Sie sind dann hier, wie gesagt, mit 10 Jahren zurückgekommen, sind jetzt zur Schule gegangen, haben in Gladbeck ihr Abitur gemacht, haben dann in Bonn studiert, Literaturwissenschaften und Philosophie auch. Und Sie sind auch eben, klar, weil Sie so viele Sprachen mit sich bringen, auch Übersetzerin geworden, Autorin und Bloggerin auch, muss man sagen.
War ich mal.
Ja, war.
Blogge nicht mehr.
Nicht mehr, ja. Aber 2010, Westöstliche Diva,
genau.
Das war natürlich auch so ein Versuch, ja, diese Vergangenheit oder diese Gegenwart, also ihr Lebensgefühl auch so ein bisschen dann mehr in die Öffentlichkeit auch zu tragen, denke ich mal.
Ja, also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, wie meine Biografie eigentlich meinen Berufsweg beeinflusst hat. Ich glaube, das hat so mehrere Teile. Zum einen, mich interessieren Sprachen und ich bin relativ sprachbegabt, sage ich jetzt einfach. Es fällt mir leicht, Fremdsprachen zu lernen und ich liebe Sprachen auch, also ich bin da auch ein totaler Nerd. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig gerne Latein gemacht in der Schule. Also ich hatte wirklich so, wenn man mir ein Wörterbuch schenkt, kann ich mich da 2 Stunden mit aufs Sofa setzen und
den
drin lesen.
Den kleinen Stohwasser.
Genau, den kleinen Stohwasser hatten wir, genau den und mit so Glitzer vorne drauf, der war ganz toll. Und jetzt zum Beispiel, es gibt so ein arabisches Wörterbuch, der Hans Wehr, das ist so ein dicker Klotz und so. Auch ein Duden, also ich liebe einfach wirklich Wörter lesen und mich irgendwie damit beschäftigen. Ich glaube, das ist das eine. Deswegen Literaturwissenschaft und Germanistik habe ich ja auch studiert. Also
von wem haben Sie das da mitbekommen?
Also keine Ahnung, Vater, ehrlich gesagt. Nee, beide Eltern nicht. Also keiner der beiden ist jetzt so wahnsinnig begabt oder sagen wir nicht irgendwie begnadet oder besonders interessiert. So lesen alle gerne. So. Meine Oma, also Oma, sage ich immer. Meine Ruhrpott-Oma. Die hat sehr gerne gelesen und die hat mir immer sehr viel vorgelesen. Also da gebe ich ihr so ein bisschen die Schuld. Die hat, glaube ich, so meine Liebe zum Lesen und zu Büchern irgendwie eigentlich geweckt.
Aber das ist ja interessant. Das ist ja dann schon sehr viel später gewesen. Ne? Dann waren sie sicherlich schon 11, 12, 13.
Ja, wobei man muss immer sagen, dass meine Großeltern haben uns sehr oft in Saudi-Arabien besucht. Und wir haben ja auch jede Sommerferien hier in Deutschland verbracht. Also ich hatte schon ein Verhältnis zu diesen Großeltern. Und die haben mich schon, also dieses Vorlesen, das ist eine ganz schöne Erinnerung. Also da glaube ich, dass es auf jeden Fall schon da irgendwie was mit zu tun hat. Und eben dieses extreme Liebe zu Sprache einfach als Material. Andererseits glaube ich aber eben auch, was Sie eben sagen, dieses so, okay, da sind diese ganzen vielen Geschichten und Teile einer eigenen Biografie, einer Welt, die man so kennt und zu der man jetzt nicht immer so akut Zugriff hat. Mich interessieren aber eben auch viele Dinge aus diesen Welten. Mich interessiert arabische Musik, arabische Filme und sowas. Das mag ich sehr. Und ich glaube, das Bloggen mit der westöstlichen Diva, das habe ich angefangen, als ich das erste Mal nach Kairo geflogen bin. Und das war eigentlich mehr so ein Reiseblog für Freunde und Familie. Das war noch so in den Kinderschuhen des Bloggens, ohne das irgendwie professionell zu machen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, einfach so darüber zu schreiben. Und es war dann so, statt Postkarten könnt ihr alle meinen Blog lesen, wenn ihr Lust habt. Und dann irgendwie so das Gefühl zu haben, ja gut, ich bin ja nun auch ein Resultat aus 2 Kulturen, ich bin eine Verbindung wortwörtlich aus 2 Kulturen, aus 2 Welten, die eigentlich erstmal so diametral entgegengesetzt sind und also es ist so eigentlich mein Selbstverständnis, das Verbinden. Also ich mag das irgendwie Sachen zusammenzuholen und zusammenzubringen, die jetzt vielleicht erstmal nicht so eindeutig sind und da war irgendwie so das Arbeiten mit Sprache und mit Kunst und mit Literatur erstmal so das Naheliegende vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich sonst noch Diplomatin werden können, aber... Das hat mich nicht so interessiert.
Also es ist auf jeden Fall die Arbeit mit der Sprache, das ist das, was sie reizt und herausfordert. Und so ist dann eben auch 2016 der erste Roman entstanden, weil wir längst woanders sind, der dann auch gleich sehr viel Beachtung gefunden hat, ein Debütroman und als bester Debütroman auch nominiert wurde. Und dann eben letztes Jahr auch ihr 2. Roman, Ich komme nicht zurück. Und das sind ja Geschichten, die Sie dort erzählen, die ja auch sehr viel mit Ihnen zu tun haben. Und ich habe mal in einem Interview von Ihnen oder mit Ihnen eigentlich besser gesagt gehört, dass Sie gesagt haben, also ich wollte eigentlich nicht über diese migrantischen Themen schreiben und überhaupt Migration und diese ganzen Geschichten. Nein, auf gar keinen Fall. Aber jetzt sind es ja doch diese Geschichten geworden. Ja. Was hat sich da verändert?
Ja, das habe ich wahrscheinlich über den zweiten Roman gesagt, weil es war tatsächlich so, der erste Roman, den ich glaube, das ist bei allen DebütantInnen so, dass es immer irgendwie autobiografisch inspiriert. Vielleicht, weil man es auch noch gar nicht anders kann. Ich unterrichte ja jetzt auch kreatives Schreiben und ich sehe das sehr viel bei meinen Studierenden, dass dann oft irgendwie, dass sie da manchmal ganz verschämt sind, wenn sie dann von ihren Figuren erzählen sollen. Dann kommt dann irgendwas, ja, das bin ja doch irgendwie ich und so. Und ich so, ja, das ist okay, das ist normal, das ist in Ordnung. Ich habe das gar nicht so, ich glaube, diesen Begriff der Migrationsliteratur oder Migrantenliteratur gab es damals noch nicht, als ich angefangen habe, mich damit zu befassen und ihn zu schreiben. Und es sollte einfach eine Geschichte sein. Ich wollte einfach nur eine Geschichte erzählen von diesen Geschwistern, die eben hier in Deutschland aufwachsen und wo dann die Schwester in Deutschland nicht zurechtkommt.
Das ist sozusagen der erste Roman, Basil und Layla.
Genau, Basil und Layla, genau. Und Layla, die Schwester von Basil, die eben dann an einem bestimmten Punkt ihres Lebens merkt, sie kommt hier in Deutschland nicht richtig an und dockt sich nicht an und zieht zurück in das Land ihres Vaters nach Saudi-Arabien, heiratet da einen Mann und die Geschichte ist dann, wie ihr Bruder zu dieser Hochzeit reist und der das gar nicht so richtig nachvollziehen kann eigentlich erstmal und das dann so ein bisschen auch auf eine Reise in die eigene Vergangenheit irgendwie sich begibt und versucht, seine Schwester, die ihm eigentlich sehr nahe ist, irgendwie zu verstehen. Und dann war das so, als dieser Roman erschien, das war 2016 und das war so in der Nachhut von Wir schaffen das und die vielen Geflüchteten, die irgendwie nach Deutschland kamen 2015, weshalb ich und zusammen mit einigen anderen KollegInnen, auch Kollegin Shaida Basyam, wir waren dann oft zusammen auf Bühnen zu diesen Themen eben, weil es gerade so die deutsche Debatte einfach beherrschte, so was ist denn eigentlich Heimat, wie kommt man hier an, wie ist das, wenn man von woanders kommt, das dann so von uns vielleicht, weiß nicht, verlangt oder sich gewünscht wurde, dass wir dann eine Perspektive vielleicht öffnen können, Menschen, die vielleicht vorher noch nicht damit zu tun hatten. Und dann ist ja auch dieser Begriff der postmigrantischen Literatur entstanden. Und ich muss sagen, mir ist das irgendwann wahnsinnig auf den Geist gegangen, weil ich wirklich gedacht habe, es ist doch einfach nur eine Geschichte, Leute. Warum brauchen wir dieses Label? Warum brauchen wir irgendwie diese Kiste, in die wir das packen müssen? Ich schreibe auf Deutsch, ich bin Deutsche, meine Mutter ist Deutsch, ich habe irgendwie hier studiert. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, als ich dann anfing, über einen zweiten Roman nachzudenken, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall wieder diesen Migrationsthemen. Nicht, weil ich diese Geschichten nicht erzählen wollte, sondern weil ich in diese Kiste nicht wollte.
Gut nachzuvollziehen, weil es ist ja eigentlich im Prinzip deutsche Gegenwartsliteratur.
Ja,
wenn man mal ein Label finden möchte.
Absolut, ja.
Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, es gab ja diesen Essayband von Fatma Aydemir und Hengame Yakubifira und zwar unter dem Titel Eure Heimat ist unser Albtraum. Und da ging es nämlich auch genau darum, dass man sich nicht in diese Schubladen einsortieren lassen wollte, also jetzt postmigrantisch. Man wollte halt einfach eine andere Gegenwart erzählen, die sonst in der Literatur nicht vorkommt.
Genau.
Wie ist das bei Ihnen? Was wollten Sie gerne zeigen in Ihrem Romanen, in Ihren Geschichten, wo Sie dachten, das ist noch nicht gezeigt worden, das ist noch nicht vorgekommen?
Ich glaube, ich habe gar nicht so viel ans Außen gedacht und das will ich jetzt erzählen, weil es noch nicht da ist, sondern das kam wirklich aus einem Gefühl von, ich möchte diese Geschichte von diesem Mädchen, was es hier in Deutschland nicht mehr aushält, erzählen. Ich wusste gar nicht, ob es so eine Geschichte schon gibt. In den Phasen, wo ich wirklich viel nachdenke und schreibe, lese ich ganz wenig Romane, weil ich mich, glaube ich, nicht ablenken lassen will. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr viel auf Reisen. Da bin ich irgendwie ziemlich viel durch Ägypten und Syrien, da bin ich fast mal ein ganzes Jahr hier abgehauen.
Und so ein bisschen wie Layla in dem Roman,
genau,
auch,
so ein
die
bisschen.
Eine Weltenbummlerin ist und Buchhändlerlehre machen wollte und schmeißt es hin und reist also los.
Genau, und reist los. Und ich habe es auch so ein bisschen so gemacht. Also ich habe keine Buchhändlerlehre gemacht und die nicht geschmissen, sondern ich hatte einfach ein bisschen Zeit, sage ich mal, und das Glück, dass ich als freie Lektorin damals eben überall arbeiten konnte. Also ich habe einfach meinen Laptop mitgenommen. Ich wollte gerne mein Arabisch verbessern. Das war dann so ein bisschen die Motivation. Und da war ich sowieso dann eben ganz weit weg aus der deutschen Gegenwartsliteratur. Und da habe ich dann angefangen mit diesem richtigen Schreiben einer Geschichte. Und ich merkte halt, dass mir diese Geschichte von diesem Mädchen, was es in Deutschland nicht aushält und da einfach weggeht, das ging mir nicht aus dem Kopf.
Wie sind Sie denn drauf gekommen? Also dieser Drang weg, raus aus einem vermeintlich freiheitlichen Land hinein in ein anderes Land, in Saudi-Arabien, ein Land, von dem wir wissen, dass es auch schwierig ist, gerade was der Umgang mit Menschenrechten angeht. Also wieso gerade so ein Plot?
Also ich kenne viele Menschen, also zwei Handvoll würde ich jetzt sagen, Menschen in meinem Leben, die diese Entscheidung getroffen haben, aus diesen Gründen, dass man es eben hier nicht mehr aushält. Und also die sind jetzt nicht nach Saudi-Arabien gegangen, denn die Wahl auf Saudi-Arabien für den Plot ist jetzt einfach da gefallen, weil ich das halt kenne und weil ich halt dachte, das kann ich besser beschreiben als Libanon, wo ich jetzt eben jemanden kenne, die damals dahin zurückgegangen ist, auch das Land ihres Vaters. Also das ist keine abwegige Idee gewesen, zu sagen, gerade als muslimischer Mensch oder als arabischer Mensch oder arabisch gelesener Mensch, wie man es heute sagen würde, ist in Deutschland nicht mehr auszuhalten. Das war jetzt für mich gar nicht so eine super außergewöhnliche Idee, dass Leila eben mit Rassismus es hier in Deutschland nicht aushält. Also kleine und große Mikroaggressionen, die ihr passieren bei der Arbeit, im Privatleben, im Umgang und immer dieses geothert werden und immer das verortet werden in, ja, die Wüstenprinzessin oder oh, ja, bei euch schlagen sie die Frauen und all diese Klischees, die man immer so gerne mal bekommt. Und das macht mürbe.
Diese ständigen Zuschreibungen, die man dann bekommt, erleben Sie das auch?
Nicht mehr so stark. Also ich erinnere mich eher eigentlich an genau diese Dinge, die ich eben in dem Roman auch Leila dann sozusagen zuschreibe, wenn es dann halt so drum ging, damals in der Schule beispielsweise. Also diese ganzen Klischees, die man eben irgendwie immer wieder gehört hat, dass also die unterdrückten Frauen und dass es doch jetzt bestimmt total toll ist und ja, wie krass, dass ich überhaupt lesen kann. Hallo, ich war in der Schule. Und von bis, sage ich mal, von den Witzen, für wie viele Kamele verkauft dein Vater dich? Ne, man muss es immer sagen, es war immer witzig gemeint oder lustig gemeint, aber das sind ja wahnsinnig verletzende Klischees, mit denen man da zu tun hat.
Ja, das sind ja schon recht harsche Zuschreibungen, was Sie da eben gerade beschrieben haben. Was bedeutet denn Saudi-Arabien für Sie?
Also Saudi-Arabien ist ja erstmal für mich, also es ist nicht das ganze Land, sondern muss ja sagen,
so Jeddah, genau. Das ist diese schöne Hafenstadt, muss man sagen, am Roten Meer. Genau. 3 Millionen Einwohner habe ich gelesen, also im Vergleich zu Essen. 600.000 ist schon eine ganz andere Dimension.
Ist eine andere Dimension, das stimmt. Und sie wächst und wächst und wächst, das muss man sagen. Jedes Mal, wenn wir wieder hinkommen, denke ich so, Gott, ich erkenne die Stadt nicht mehr wieder, das ist unglaublich. Ich liebe die Stadt sehr. Auch innerhalb von Saudi-Arabien heißt es immer Jeddah, das heißt Jeddah ist anders. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man in Deutschland wahrscheinlich sagen würde, ja, Berlin und Deutschland. Also es ist so, das, also es war immer wahrscheinlich alles, was Hafenstädte eben haben, ne? Immer so Umschlagplatz für viele Menschen, viele Kulturen und das merkt man auch. Es war auch immer sehr frei. Da gab es immer viele Menschen aus aller Welt, die auch da hingekommen sind zum Arbeiten. Es gab eine große kreative Szene und so und das Meer macht natürlich unglaublich viel aus, dass man es so direkt vor der Tür hat. Ist natürlich wahnsinnig schön. Die Sonne, das Licht, also alles, was der Süden so hergibt, das liebe ich schon sehr und ich freue mich immer, wenn ich ankommen darf.
Da muss ich aber jetzt sagen, also Jeddah ist ja 2015 auch der Ort gewesen, an dem der Blogger Raif Badawi dort auf dem Marktplatz peitscht worden, er hat 50 Stockhiebe bekommen. Er ist schon ein Jahr vorher verurteilt worden zu 1000 Stockhieben und 10 Jahren Haft, weil er an der Religion Kritik geübt hat und sich damit nicht systemkonform verhalten hat. Das ist aber auch eine Wahrheit. Wie gehen Sie damit um?
Es ist genau das, es ist eine Wahrheit. Also es stimmt natürlich so, ich will da gar keinen Zweifel dran üben, es ist eben eine Tatsache, die in diesem Land eben auch passiert. Das ist der Staat. Das muss ich nicht gutheißen. So. Und, aber der Staat und das Private sind ja zwei verschiedene Elemente.
Ist die Frage eben, wie sehr der Staat dann auch in das Privatleben eindringt und das auch mitbestimmt. Und da gibt es natürlich auch Spielräume, sage ich jetzt mal. Wie ist das bei der Leila? Also sie ist ja, das haben sie ja eben aufgegriffen mit den Klischees, die ihnen da entgegengeschlagen sind. Die Frauen haben keine Rechte. Und in der Tat ist das Frauenleben in Saudi-Arabien ein anderes.
Das muss ich tatsächlich jetzt direkt einschieben, nicht mehr. Die jungen Frauen sind heutzutage fast alle berufstätig. Autofahren dürfen sie, glaube ich, mein Roman ist in dem Fall ein historischer Roman. Inzwischen ist es wirklich so, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man mal irgendwann beispielsweise so einen Ausflug macht, der nicht privat ist, sondern organisiert, für den man bezahlt, wo viele, viele, viele fremde Menschen, die einfach auch für diesen Ausflug bezahlt haben, wie so eine Safari mit verschiedenen Jeeps dann irgendwie in die Wüste fahren und dann ein Camp aufgebaut wird. Und ich hatte so einen Moment, wo ich das erste Mal erlebt habe, dann hing ich da auf meiner Matte und rauchte meine Shisha. Der DJ spielte schon die ganze Zeit, es war gemischt, ne, Mädchen und Jungs zusammen, alles auch alt, jung, mit Hijab, ohne Hijab, Kinder liefen überall rum. Und dann spielte der DJ und irgendwann fingen die Leute an zu tanzen. Und ich lehnte mich nur so zurück und sagte zu meiner Cousine so, ich habe gerade vergessen, dass wir in Saudi-Arabien sind. Und dann haben die sich totgelacht. Ich meinte so, ja, so ist das jetzt hier. Ich habe mir das niemals vorstellen können, dass einfach so öffentlich getanzt wird. Es ist natürlich immer noch vor allem für die Privilegierten, weil es auch alles teuer ist. Das Land ist wahnsinnig teuer. Aber man kann inzwischen da richtig leben. Also von gemischte Fitnessstudios. Es gab auch, früher gab es ja diese Männer-Section und Family-Section in Restaurants zum Beispiel, gibt es alles nicht mehr. Wie gesagt, die Mädchen fahren Auto, die Frauen fahren Auto, die sind alle berufstätig. Also es ist ein modernes Land im Nahen Osten inzwischen.
Jetzt haben wir ganz viel schon über Ihren Debütroman geredet, aber ich muss unbedingt über Ihren aktuellen Roman sprechen. Ich komme nicht zurück, weil da ist interessanterweise, da wechseln die Perspektive. Es ist eine Geschichte, die vollzieht sich sozusagen auf zwei Erzählebenen. Das fängt an mit einer Kinderfreundschaft im Ruhrpott, in einer Arbeitersiedlung. Und es sind Cem, Hanna und Zeyna, die sich dort finden. Also erstmal sind es eigentlich Hanna und Cem, die zusammen zur Schule gehen und die dann irgendwann mal nach einem Ausflug dann die Zeyna aufgabeln.
Genau, Aufgabe ist das richtige Wort eigentlich.
Ja, sie ist ein Flüchtlingskind aus dem Libanon, ist zusammen mit ihrem Vater Nabil nach Deutschland gekommen. Eine ganz wunderbare Sommererzählung entfaltet sich da und dann aber wechselt es und wir kommen in die Gegenwart und da erleben wir genau das Gegenteil. Eine Hanna, die in einem kalten Winter zu Weihnachten sehr allein unterwegs ist, sehr depressiv ist und auch so den Anschluss vor allen Dingen an den Cem verloren hat, aber vor allen Dingen an ihre allerbeste Freundin, an die Zeyna, die ihr verloren gegangen ist. Jetzt mal so ganz grob erzählt.
Ja, genau.
Und diese Hanna, Sie erzählen diese ganze Geschichte einfach aus dieser Perspektive der Hanna. Das muss man doch auf jeden Fall noch erwähnen. Die Hanna wächst bei ihren Großeltern auf, weil ihren Vater kennt sie nicht und die Mutter ist verstorben und insofern wächst sie dort auf. Und da findet sie sich auch mit der Zeyna, die ihre Mutter im Krieg verloren hat im Libanon. So, und warum jetzt sozusagen diese Perspektive?
Die Perspektive der Hanna oder
der
was
Hanna.
Ist hier?
Achso, Hanna. Hanna. Ja, weil das finde ich so interessant, weil sie schreiben ja jetzt sozusagen aus der Sicht dieses Mädchens, das eben auch eine eingeschränkte Sicht auf das Leben hat, weil das erfahren wir ja im Laufe des Romans, ja, dass sie eigentlich von dem Leben ihrer engsten Freunde gar nicht so viel mitbekommen hat.
Ja, ich versuche es immer so zu beschreiben, dass ich denke, sie möchte so gerne, aber sie kriegt diese eine emotionale Drehung nicht hin. Also wenn ich es jetzt mal so ganz salopp aufschlüsseln würde, sage ich halt immer, ich bin eigentlich alle drei oder in allen dreien steckt ein Stück von mir drin, so, weil ich habe ja nun auch eine deutsche Mama, ne, und einen arabischen Papa und jetzt habe ich aber da drei Kinder, Cem, das türkische Kind und Zeyna, das arabische Kind und Hanna, das deutsche Kind und gut, das mit dem türkischen Kind, da geht es nicht sehr um die Herkunft, sondern eher so um Cems Wesensart, weil Cem ist einer, auch als Erwachsener dann, der möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Eigentlich will er nur glücklich sein und zufrieden. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Also das steckt da auch von mir, dass ich mir denke, lasst mich doch alle in Ruhe, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Aber sie fragt nach der Erzählstimme von der Hanna. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das bewusst gemacht habe oder dass ich das geplant hatte, zu sagen, ich lasse jetzt ein deutsches Mädchen oder eine deutsche Frau diese Geschichte erzählen.
Das hatte ich so vermutet, weil ich dachte, so im ersten Roman geben sie sozusagen die eine Seite ihres Lebens preis und jetzt in dem zweiten ist es die andere Seite.
Nee, es ist wirklich gar nicht so einfach bzw. so kompliziert, sondern es ist wirklich mehr so ein organischer Prozess, der sich beim Schreiben so ergeben hat. Also die Zeyna konnte ich nicht erzählen lassen, weil das hat mir nicht gefallen. Ich habe das wirklich ausprobiert, aber das wollte sich nicht zu irgendwas entwickeln. Also es hört sich immer so seltsam an, wenn man als schreibende Person so spricht, weil alle sich immer vorstellen, man setzt sich dahin, hat einen Plan und schreibt das dann so auf. Aber in Wahrheit ist es zumindest bei mir so, ich probiere sehr viel aus, bis ich das Gefühl habe, es passt und es gefällt mir. Und irgendwann hat sich dann diese Form angeboten und fühlte sich auch richtig an, dass es im Grunde genommen fast wie so eine Art 170-seitiger Brief nur ist. Weil Hanna erzählt ja nicht nur, sondern Hanna richtet ihr Wort auch an ein Du, an Zeyna. Und so habe ich halt eine ganz subjektive, also wirklich eine absolut subjektive und unzuverlässige Erzählerin, die nur aus ihrer Perspektive etwas erzählt, der man auch nicht immer Mitleid haben kann, weil die kann einem auch schon ganz schön auf den Keks gehen mit ihrem Gejammer. So, und das ist
ja,
aber
ein bisschen selbstmitleidig unterwegs.
Genau, sie ist ein bisschen selbstmitleidig unterwegs und auf eine Art verstehe ich sie auch, aber es war so ein organischer Prozess, der sich einfach ergeben hat, diese Geschichte so zu erzählen. Dieser Fokus auch eben genau darauf, Was kann dieses Mädchen nicht sehen im Leben ihrer beiden besten Freunde? Hat sich dann auf einmal auch so gezeigt, auf der Seite so, ah ja, krass, ja stimmt, das sieht die gar nicht. Und da kommt dieser Moment, wo ich immer sage, so, das sind eigentlich Teile von mir, weil ich sehe halt beide Seiten. Ich verstehe, dass Hannah das nicht sehen konnte. Wenn wir jetzt immer so mysteriös sagen, dass sie sprechen.
Man muss vielleicht noch erklären, also die Hannah ist eben so in Moll unterwegs und so selbstmitleidig. Weil ihre Großmutter gestorben ist und sie da jetzt auch die Verbindung zu ihrer Freundin, zu Zeyna, halt verloren hat. Da gab es einen Bruch und das wird also lange natürlich nicht erklärt und aufgelöst, warum es da einen Riesenstreit gab, also eine Riesenzäsur. Die Zäsur hängt aber mit einem politischen Ereignis zusammen, nämlich mit dem 11. September. Da gab es sozusagen eine Zeit davor und danach. Was hat für Sie zum Beispiel dieser 11. September bedeutet?
Ja, der war ein riesengroßer Einschnitt. Ein riesengroßer Einschnitt. Das war auch der Grund, warum ich unbedingt darüber schreiben wollte. Solange wie ich mich erinnere, also so sehr ich zum Beispiel, solange wie ich mich erinnere, dass ich schreibe, übers Ruhrgebiet schreiben wollte, deswegen spielt der Roman jetzt auch im Ruhrgebiet, solange wollte ich über den 11. September auch schreiben. Aber ich habe immer gedacht, das musst du erst mal sacken lassen, wie man darüber schreiben kann und was. Und vielleicht bin ich damit auch noch nicht fertig, mal gucken. Wenn wir jetzt aber noch mal kurz auf Hannah zu sprechen kommen, ist es so, also das Ganze baut sich so ein bisschen sukzessive auf. Also einerseits, ne, was Sie schon gerade sagten, diese schönen Abenteuer im Sommer. Jemand bei einer Lesung sagte mal, das erinnert so eine Capri-Sonne-Werbung.
Ja, so ist es. An diese Dauerlutsche auch, die man hatte.
Ja, und dann das Eis genau. Und oder so. Messi-Werbung, also so Capri-Sonne, Langnese. So. Es ist auch ganz bewusst so gemacht. Ich habe den wirklich sehr bewusst so gebaut, dass es so ein bisschen so Sepia-artige Erinnerungen irgendwie sind.
Das hat was auch von Ruhrpott-Idylle. Stimmt das eigentlich so? Haben Sie das so erfahren oder haben Sie das so in Erinnerung?
Ich habe das schon so in Erinnerung. Dieses sehr sorglose, einfache, mit dem, was man hat, macht man es sich schön. Jemand hat einen großen Garten, jemand hat irgendwie einen Keller, wo eine Tischtennisplatte drin steht und so. Also das sind schon authentische Erinnerungen für mich auch. Also ich sehe jetzt im Falle von Hannah, weil ich immer sage, so Hannah vergoldet das alles so. Und so ist das auch bewusst gezeichnet mit so einem Goldfilter. Ne? Und dann passiert ja in dem Roman auch, da sind die Kinder 12, dieser rassistische Anschlag von Mölln. Das ist dann die 90er, wo die 90er-Pogrome passieren. Und das ist schon der erste Moment, wo sie merkt oder spürt oder ein bisschen sieht, dass bei ihren Freunden was anders ist als bei ihr. Dass die auf einmal Angst haben, dass die Eltern sie nicht mehr so einfach aus dem Haus lassen. Zeyna sagt das an einer Stelle, an dem Tag ist bei uns die Angst eingezogen und nie wieder gegangen. Weil die Angst hatten, dass ihnen gleich irgendwelche Nazis das Haus anzünden. Und diese Drehung schafft Hannah halt nicht, sich zu denken, weil ich glaube, sie möchte sehr daran festhalten, wir sind doch alle gleich. Wir sind einfach Kinder. Wir sind doch alle gleich, wir wohnen hier und wir machen Witze übereinander und wir gehen ins Freibad zusammen. Und sie kriegt es nicht hin, weil sie vielleicht glaubt, das sagt was Schlechtes über sie, keine Ahnung, wenn sie auf einmal irgendwie sagt, so, ja, ihr seid ja anders als ich. Oder ich bin ja anders als ihr. Also sie kriegt das nicht hin, das auseinanderzunehmen.
Vielleicht begreift sie auch nicht, dass das auch sie angeht. Vielleicht versteht sie es einfach nicht.
Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich da sehr viel drauf angesprochen werde, auch auf den Lesungen und oder eben auch in Interviews oder so. Und ich möchte immer irgendwie glauben, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, ne? Man muss sich ja vorstellen, wir sind dann da ja in den 90ern, ne? Also so, und die sind 12. Und das Vokabular, was uns heute zur Verfügung steht, um über Rassismus und über Ausgrenzung, um über all diese politischen Themen, Migration und so zu reden, stand uns damals in der Form noch nicht so zur Verfügung wie heute. Und auch die Diskurse, die wir darüber geführt haben, es wurde immer doch sehr als Einzelfälle behandelt. Und was das aber tatsächlich inhärent für private Menschen auf der Straße einfach bedeutet hat, darüber hat nie jemand gesprochen. Weil es, glaube ich, auch niemand gesehen hat. Weil diejenigen, die gesprochen haben, waren ja nicht betroffen. Also ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass wir bei uns in der Schule darüber gesprochen hätten damals. Was absurd ist, dass man da nicht drüber geredet hat. Aber ich glaube, weil es einfach so, oh Gott, alle waren schockiert, es war, aber es war eben ein Einzelfall. Dass es aber dazu geführt hat, dass bestimmte Kinder sich auf einmal fürchten mussten oder gefürchtet haben und andere aber nicht, das wurde eben nicht wahrgenommen. Und ich glaube, von daher kann ich Hannah zumindest in dieser Phase des Lebens gar keinen Vorwurf machen. das ist der eine Teil meines Lebens. Ich verstehe das. So, ich verstehe, dass sie das nicht sehen konnte oder sehen wollte auch. Und als dann der 11. September passiert ist, da sind die Mädchen Anfang 20, sind zusammen im Urlaub und dann sehen sie das im Fernsehen, dass es da passiert. Und Zeina begreift sofort, was da passiert. Und Hannah gar nicht. Hannah ist in diesem Schock gefangen, was alle ja damals auch hatten. Wir alle hatten, keiner hat begriffen, was das ist. Und Zeina sieht sofort, dass das Auswirkungen auf sie, auf ihr Leben, auf das Leben ihres Vaters, auf das Leben von Jem haben wird. Und hat es ja dann auch. Also wird man dann im Roman auch später merken. Auch das begreift Hannah irgendwie nicht. So.
Ja, also weil sie sich da nicht hineindenken kann und sieht eben auch diese ganzen Anzeichen natürlich nicht, die sich da so entwickeln. Und ich würde sagen, jetzt gibt es noch eine Zäsur eigentlich. Mhm. Das ist der 7. Oktober. Mhm. Der kommt jetzt nicht in ihr Roman.
Nee, der kommt nicht in meinen Roman.
Kann er nicht vorkommen. Aber es ist natürlich auch, finde ich, eine Wahnsinnszäsur. Die hat auch viel verändert. Also würden Sie sagen, das hat nochmal eine andere Qualität, dieser 7. Oktober?
Als der 11. September, meinen Sie? Wir leben in einer anderen Zeit und es handelt sich natürlich um zwei verschiedene Länder. Das sind andere Bewertungsstrategien, die da politisch-medial angelegt werden. In der Folge würde ich behaupten, dass der Effekt auf bestimmte Menschen in diesem Land ein ähnlicher ist. So, wenn wir auf die Politik und auf die Medien schauen. Und wenn ich jetzt an 2001, also an 9/11 zurückdenke, da war ich selber Anfang 20 und ich konnte das nicht richtig lesen, sage ich mal, das System, was da auf einmal zutage trat. Und ich konnte nur sehen, ich konnte die Auswirkungen spüren. Racial Profiling, Drangsalierung von Freundinnen, die Hijab getragen haben, wirklich mediales Eindreschen auf muslimische Menschen, dass es kein Morgen mehr gab. Und damals hatten wir kein Internet oder kein Social Media, man muss sich mal vorstellen, dass man das trotzdem irgendwie so stark gespürt hat, auch was dann irgendwie immer wieder dann, also Rasterfahndung war ja was ganz Großes, was dann auf einmal irgendwie so passieren sollte und das Rausziehen von bestimmten Menschen an Flughäfen, Verkehrskontrollen und so, also Racial Profiling eben. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich all diese Dinge gesehen habe und gespürt habe, aber dass ich irgendwie das nicht gespiegelt gesehen habe, in dem, wie viele andere FreundInnen und Menschen in meinem Umfeld reagiert haben. Das schien, als hätten die das gar nicht mitgekriegt. Und dann denkt man natürlich so, man spinnt, wenn man eben selber irgendwas wahrnimmt und aber einen Großteil des eigenen sozialen Umfelds das nicht so sieht. Und jetzt, wenn ich das eben jetzt vergleiche mit den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren, kann ich ganz genau sehen, dass es genau die gleiche Strategie passiert. Und das sehe ich zum Beispiel auch daran, ich mache sehr viele Veranstaltungen in Schulen. Und das sind oft natürlich Schulen mit hohem migrantischen Anteil, weil ich einfach sehr gerne in Schulen mit hohen migrantischen Anteilen gehe, weil ich immer denke so, hey, euch erzähle ich jetzt, dass Bücher cool sind. Und was ich dann von denen zurückgespiegelt kriege, wenn ich denen diese Texte vorlese, ist ganz oft so, wow, uns geht's heute genauso. Und dann sage ich so, ja, Leute, es tut mir mega leid, dass sich nichts geändert hat, seitdem ich in eurem Alter war. Aber ich kann euch sagen, das hat nichts mit euch zu tun. Aber die spüren das, die spüren genau das Gleiche. Die Dämonisierung und Verteufelung von muslimischen Menschen, arabisch oder türkisch oder sonst wie südländisch gelesenen Menschen, in Generalsverdacht genommen zu werden. Auf deren Rücken wurde jetzt dieser ganze Wahlkampf ausgetragen, muss man ja einfach so sagen. Also nichts war so groß wie das Thema Migration. Es war einfach grauenvoll. Ja, also.
Ich habe auch deswegen jetzt den 7. Oktober ins Spiel gebracht, weil Sie auch sich an einem Comic-Projekt beteiligt haben. Mhm. Wie geht es dir? Und da haben also mehrere ComiczeichnerInnen, AutorInnen versucht, Menschen zu befragen, die hier Rassismuserfahrungen machen, eben aufgrund dieses 7. Oktober 2023 mit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel. Sie haben dann auch in einem Interview gesagt, ich gehöre hier nicht dazu. Und das ist ja schon eine radikale Aussage, nach allem, was wir ja jetzt gerade von Ihnen gehört haben, weil Sie ja wirklich eigentlich auch sich als jemanden sehen oder gesehen haben, der doch dazu gehört.
Ja, ich möchte so gerne. Obwohl ich muss sagen, also das sage ich jetzt ein bisschen flapsig, ich möchte es nicht mehr. Man muss sich das mal vorstellen, also als jemand, die halt sich einer bestimmten Kultur sehr nah fühlt, die Menschen in ihrem Leben hat, von meinem Vater über meinen Bruder, Cousinen, Cousins, Menschen aus meinem Freundeskreis, die ich über die ganzen Jahre kennengelernt habe. Ich war in Hamburg beispielsweise sehr lange in der Geflüchtetenhilfe ehrenamtlich tätig und kenne daher sehr viele Menschen auch aus Syrien, denen wir damals da geholfen haben, hier irgendwie ansässig zu werden. Und jeden Tag sind das gewalttätige verbale Übergriffe mit Sprache, mit irgendwie Framing heißt das ja heutzutage so schön, aber es sind in erster Linie verbale Gewalttaten gegen Menschen, die nichts verbrochen haben. So, die einfach in Geiselhaft genommen werden, weil sie irgendwie weniger wert sind als Christian und Sabrina. Und ja, da wird einem natürlich sehr deutlich gemacht, du gehörst hier nicht dazu. Wenn du dich dieser Kulturgruppe zurechnest, dann gehörst du hier nicht dazu. So, und das war, glaube ich, wahrscheinlich der Zusammenhang, den ich in diesem Gespräch irgendwie gesagt habe, dass einfach sehr deutlich gemacht wird, schön, du hast hier einen deutschen Pass und du arbeitest hier schön, aber wenn wir Politik machen auf diesem Rücken dieser Gruppe und wenn du dich denen zugehörig fühlst, dann gehörst du nicht dazu, dann dürfen wir auf dich eindreschen.
Nochmal diese ganze Migrationsdebatte und das, was Sie gerade skizziert haben, auch natürlich das Erstarken der AfD, die da sehr populistisch unterwegs sind und auch natürlich immer ganz deutlich machen, wer die anderen sind und wer nicht dazugehört. Sind das auch so Debatten, die Sie jetzt sozusagen im privaten Kreis führen oder sind das auch Themen, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, nämlich Ihren Podcast Vampire, Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben. Sind das da auch Themen, die dort aufploppen?
Im privaten Bereich, also wir sind uns alle sehr einig, sage ich mal, in meinem privaten Freundeskreis und weil ich auch viele Menschen habe, die eben auch multinationale Biografien haben, reden wir da gar nicht drüber, weil wir alle wissen, wir kriegen da schlechte Laune. Im Podcast Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben, sprechen wir eher in erster Linie über Literatur. Und der Podcast ist ja so aufgebaut, dass ich mir einmal im Monat eine Kollegin einlade und die Kollegin dann wiederum ihr weibliches schreibendes Vorbild mitbringt. Und da habe ich dann gar keinen Einfluss drauf. Das macht dann die Kollegin, die sagt dann so, pass mal auf, ich will Friederike Mayröcker und dann muss ich in die Bücherei gehen und 5 Regalmeter Friederike Mayröcker mir irgendwie reinziehen. Und es kommt vor, dass wir über eben aktuelle politische Bewegungen reden, wenn der Text das hergibt oder wenn das Schreiben das hergibt. Und wir hatten, weiß ich nicht, ich glaube im Gespräch mit Asal Dardan, die über die britische Schriftstellerin Jenny Diski gesprochen hat, haben wir ein bisschen über diese Figur des Anderen auch gesprochen, was sie auch gerade sagten, immer das Andere sein. Und ja, so kommt dann immer so das Schreiben, die Politik, die eigene Biografie irgendwie so zusammen.
Interessant, in diesem Podcast, wie gesagt, mit Frauen unterhalten sich über Frauenliteratur. Da geht es ja auch oft um Zuschreibung. Also in welche Rollen werden denn eigentlich Frauen auch gepresst? Wie werden sie dargestellt? Von wem werden sie dargestellt? Wer hat da die Deutungshoheit überhaupt? Was haben Sie da entdeckt beispielsweise? Also es ist ja auch Literatur, sagen wir mal ältere Literatur, ja, sind ja auch Klassiker dabei, die sie dann wiederentdecken.
Ilse Eichinger zum Beispiel.
Genau, und es ist aber aktuelle Literatur dabei. Also ist ja eigentlich ein sehr spannendes Spektrum. Was hat sich da für Sie, sagen wir mal, wo Sie sagen, aha, das war ja interessant, so ist es gewesen oder das hat sich ja ganz anders angefühlt. Also gibt es da so Erlebnisse?
Oft geht es darum, dass die jeweilige Autorin, die mitgebracht wurde oder wird, gar nicht wirklich gesehen wurde in der Zeit, in der sie gewirkt hat oder oft dann eben erst viel später. Manchmal, dass sie eben nach wie vor eigentlich nur in einer Nische stattfindet. Also beispielsweise hatte Daniela Dröscher über Yoko Tawada gesprochen, die mir nur so als Name total bekannt war, aber ich dadurch durch den Podcast eben angefangen habe, was zu lesen. Und es geht dann eben immer sehr darum, wer macht jetzt die Tür auf, damit diese Frau ihren Platz bekommt in der Weltliteratur, in der Geschichte? Wer bestimmt, dass die übersetzt wird oder auch nicht? Wir reden natürlich auch über diese Dinge, wie man gelesen wird. Genau mit diesem Label postmigrantische Literatur ist das ja auch genauso wie mit Frauenliteratur oder Literatur für Frauen. Und manchmal reden wir auch über Cover, dass wir dann auch sagen, so, guck dir mal bitte dieses schreckliche Cover an. Für einen Mann hätte man das nie ausgesucht. So. Oder wenn es dann vielleicht mal irgendwie Debatten gab über diese Autorin oder irgendwelche Streits oder so. Also es macht sehr viel Spaß irgendwie.
Wie ist denn eigentlich die Idee zu Vampire entstanden?
Aus Langeweile. Tatsächlich ist es so, das war mein Pandemie-Baby, sage ich immer. Während des Lockdowns hat es mir wahnsinnig gefehlt, mich mit meinen Autorinnen-Freundinnen irgendwie auszutauschen und ich habe dann mit 2 oder 3 regelmäßig telefoniert und eine von denen sagte dann so ganz so, boah, unsere Gespräche sind so gut, das sollte man aufnehmen. Ganz selbstbewusst. Und dann habe ich gedacht so, hey, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mir 2 YouTube-Tutorials angeguckt, wie man Podcasts aufnimmt. Und ja, und so ist das dann so ein bisschen Learning by Doing-mäßig irgendwie entstanden. Aber inzwischen, muss ich sagen, haben wir eine kleine, sehr treue Fangemeinde. Und die Autorinnen, vor allem also die Kolleginnen, freuen sich immer, glaube ich, sehr über die Einladung. Weil wir als Autorinnen ja sehr selten die Gelegenheit bekommen, über andere Bücher zu sprechen als über unsere eigenen. Also ich meine, das ist ja auch klar, wir kommen und sollen dann über unsere Arbeit reden, aber dass wir ja eigentlich alle von unserer Genese her Leserinnen sind und dass wir übers Lesen und übers obsessive Lesen und Entdecken und eben oftmals auch total abseitige Sachen, ne? Deswegen ist es eigentlich immer sehr schön, dass wir da wirklich nur als Leserinnen, als Nerds, als Frauen, die auch so ein bisschen eine Würdigung aussprechen wollen für die, die schon so viel vorgearbeitet haben für uns. Also wenn wir bei einem Podcast haben wir über Emine Selvke Östermar gesprochen. Und ich mir immer nur denke, wenn ich mir heute manchmal die Debatten über deutsche Migrantenliteratur oder postmigrantische Literatur angucke, denke ich mir so, was musste die schon alles aushalten, damit wir überhaupt hier sein können? So. Und sich dann so eingeordnet fühlen, ist halt sehr schön.
Wie suchen Sie denn Ihre Gästinnen aus?
Also zunächst war es ja, als ich dann eben anfing, waren es jetzt erstmal meine Freundinnen wirklich, meine Autorinnen, Freundinnen. Es ist immer noch nach wie vor so, dass ich die meisten irgendwie zumindest mal kennengelernt habe. Vielleicht, dass wir mal auf einer Lesung zusammen waren oder so. Aber in erster Linie ist mir halt total wichtig, dass ich deren Arbeit mag. Also, dass ich sage so, boah, da ist was, das finde ich ganz toll und mit der möchte ich gerne sprechen. Das war jetzt eben zum Beispiel bei Shehnaz Dost bei der letzten Folge so. Ich liebe, liebe, liebe diesen Roman. Ruh heißt der. Das letztes Jahr erschienen. Es ist einer meiner Lieblingsbücher aus dem letzten Jahr. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben uns dann einmal in Köln kennengelernt. Und ja, das war für mich total klar, dass ich unbedingt mit der sprechen will, weil eben auch wie sie über Text denkt, eben auch durch diese Zweisprachigkeit, Türkisch und Deutsch und dieser Blick auf verschiedene Sprachen und Literaturen, den man auch in diesem Text eben erkennt, also in ihrem Debüttext jetzt. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und ja, so eigentlich, also immer so über die Arbeit, dass ich denke, das interessiert mich, wie denken diese Frauen, was lesen die eigentlich?
Und eine Autorin war auch schon bei Ihnen, Shayda Bazia,
ja.
Die ich auch schon kennenlernen durfte. Und zwar fand ich das so interessant. Sie hat erzählt, dass sie mit Literatur groß geworden sei, die im Leiden steckt, sozusagen, und dass da die Gefahr besteht, sich in dieser Trauer wohl zu fühlen. Und da habe ich dann an Sie gedacht, weil Sie gesagt haben, Sie mögen es wahnsinnig gern, über Themen wie Tod, Trauer und Einsamkeit zu schreiben oder nachzudenken. Woher kommt das? Weil Sie sind ja eigentlich ein ausgesprochen fröhlicher, sympathischer, offener Mensch.
Danke. Ja, ich denke, ich bin eigentlich ein ganz sonniges Gemüt. Aber vielleicht bin ich genau deswegen ein sonniges Gemüt, weil ich alles, was mich irgendwie an dunklen Themen beschäftigt, in meinen Texten veräußere. Es ist einfach immer so ein Spannungsfeld zwischen, es gibt ja diesen sehr klischeehaften Spruch, nur mit Regen kannst du den Regenbogen geben. So. Und den einen oder anderen Regenschauer habe ich ja in meinem Leben auch schon abgekriegt. Und ich glaube, durch irgendwie eine gewisse Prädisposition des Beobachtens. Also ich sage mal, dass, also als Schriftstellerinnen stehen wir, glaube ich, sowieso, finde ich, bestenfalls immer an der Seitenlinie und gucken uns alles an. Aber eben durch dieses im Außen stehen, über Sprache, über Kulturen, immer eigentlich irgendwo so ein bisschen eher an der Seitenlinie stattfinden, hat man eben auch so einen größeren Blick und dann fallen einem halt auch einfach Sachen auf, die wahnsinnig traurig sind. Also ich könnte weinen manchmal, wenn ich irgendwie einen obdachlosen Menschen in der Fußgängerzone sehe, weil mir das Herz bricht. Und ich behalte diese Sachen auch dann eben immer so sehr lange. Wenn ich irgendwo was beobachte und sehe, was mich ganz tief rührt, dann wird das irgendwann auf jeden Fall irgendwann mal aufkreuzen. Beispielsweise, da warte ich noch drauf, dass das sich irgendwann mal in einem Text manifestiert. Habe ich in Hamburg in der S-Bahn mal einen Obdachlosen beobachtet, wie der in die Bahn kam und seinen Becher hatte und bevor er irgendwie anfing rumzugehen, hat er sich bekreuzigt. Ich weiß gar nicht warum, es hat mich unglaublich angefasst und ich glaube, ich bin einfach so, mich fasst alles immer sehr an und damit ich das dann nicht jeden Tag mit mir rumschleppe, schreibe ich darüber und deswegen kann ich ansonsten im Leben ganz sonnig sein. So.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Rasha Kayat.
Dankeschön, Frau Arning, war schön mit Ihnen.